Als erstes würde ich bitten, dass ihr euch die Sessel so stellt, dass ihr gemütlich sitzt und vielleicht auch in unsere, meine Richtung schaut, dass ihr ein bisschen was von der PowerPoint mitsehen könnt. Und die Liedertexte dann mitzulesen ist dann vielleicht, nehmt ihr mal gemütlichen Platz ein. Ist zu leise, obwohl ich ein sehr lautes Organ habe von meinem Naturell. Okay, dann rede ich ein bisschen lauter, das liegt mir eh besser. Genau, Birgit, genau. Ich darf einen wunderschönen guten Morgen, oder noch besser jetzt ist schon nach 10, einen wunderschönen Vormittag wünschen. Persönlich bin ich wirklich beeindruckt und wie soll ich sagen, angesprochen von dieser besonderen Einladung zu diesem heutigen Vormittag. Ich denke, das ist eine besondere Zeit, die wir da gemeinsam verbringen dürfen. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum wird man zu so etwas eingeladen? Ich glaube jetzt nicht, dass der Grund ist, weil die Hausfrauen zu viele Lebensmittel zu Hause haben, die sie loswerden wollen. Habt ihr euch die Frage gestellt, warum sind wir da heute eingeladen? Ich glaube, dass Menschen uns, mich, euch, dich eingeladen haben, weil sie ein Anliegen haben für uns, ein besonderes Anliegen, weil wir jemandem wichtig sind. Vorab möchte ich bitte fragen, ich komme ja aus dem Pongau, hat die Birgit schon angekündigt, ist es für euch in Ordnung, wenn wir uns per Du ansprechen? Wenn nicht, dann kann ich auch in Sie übergehen, aber es ist halt viel persönlicher. Passt das für euch? Okay, ich bin es auch so gewohnt von zu Hause. Und das Nächste ist die Sprachbarriere. Versteht ihr mich alle? Außer Birgit. Wir haben gestern schon bei der Birgit übernachtet und wir haben einen sehr humorvollen Abend gehabt und das war eigentlich unsere Sprache, war der Inhalt dieses Abends, weil wir einfach so lachen müssen, wie wir unterschiedlich reden und unterschiedlich ticken. Danke Birgit übrigens für diesen wundervollen Abend, den lustigen gestern. Genau, also, ich denke, wir dürfen uns als auserwählt und ganz besonders fühlen heute. Eben, weil sie Menschen über uns Gedanken gemacht haben. Und ich bin eben, wie die Birgit schon gesagt hat, in Begleitung von meinen zwei lieben Freundinnen, diesen sehr begabten Freundinnen begleitet heute da. Wir dürfen diesen Vormittag gestalten. Und Elke und Julia werden eben die musikalische Umrahmung gestalten. Danke euch zwei und auch für die Begleitung und Unterstützung. Genau, darauf... Schaut, sag ich's doch. Und jetzt schauen wir mal auf dieses Thema heute, diese Einladung, Frühlingserwachen, wenn die Seele aufblüht. Ich habe mir das selber aussuchen dürfen, das Thema, ich habe es vorgeben dürfen und ich hoffe, ihr erwartet nicht einen hochtheologischen Vortrag von einer Dozentin. Ich bin eine einfache Frau aus dem Pongau mit gewisser Lebenserfahrung, die ich euch oder mit euch heute teilen möchte. Und dann fange ich mal an, dass ich mir vorstelle, dass ihr mal überhaupt wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Das ist meine Familie, also ich heiße Elisabeth Waldbauer, komme aus dem Pongau, haben wir schon gehört. Ich bin 54 Jahre alt und weiß jeder, wo der Pongau ist. Pongau ist im Salzburger Land, Pongau geht Richtung Pinzgau und wir sind schon am Ende vom Pongau. St. Johann im Pongau ist in der Nähe Bischofshofen und ich komme aus dem Großarltal. Das ist ein Seitental, das wunderschöne Tal der Almen.
Der 38 Almen.
Ja, genau. Oder noch inzwischen. Ja, eben, da komme ich her. Aber ich bin eine Zugreiste da. Ich bin also nicht weit weg, aber ich bin in dieses Tal gezogen. Genau. Und da... Und das ist jetzt meine Familie. Seit mehr als 20 Jahren bin ich die Frau dieses feschen Mannes. Das ist der Reini, mein Mann. Und meine vier Kinder, die Selina, der Janis, der Joel und die Joana. Die sind inzwischen alle erwachsen. Die sind zwischen 18 und 30 Jahre. So, und jetzt ist so. Normalerweise stellt man sich da vorne hin und wenn man einen Vortrag macht, dann möchte man den gut machen natürlich. Und es tut schon gut, wenn man nachhört und wer sagt, super hat sie es gemacht. Oder die spricht für sie, oder toll, was die alles weiß. Das ist heute nicht mein Ziel. Es darf auf keinen Fall, das möchte ich vorausschicken, heute um mich gehen. Gell? Ich möchte einfach, mein ganz besonderes persönliches Anliegen ist, dass heute dem die Ehre gebührt, also der die Ehre bekommt und dem die Ehre zu geben, dem die Ehre gebührt. Und ich möchte einfach versuchen, euer Herz zu bewegen mit dem, was ich erleben dürfen habe. Ob es positiv oder negativ ist, der Ausgang ist gut. Und dazu gibt es ein Lieblingslied von mir, welches ihr jetzt einführend hören, welches wir einführend hören dürfen. Das beschreibt im Text, also bitte schaut gut auf den Text, mein persönliches Gottvertrauen, wie ich es selber gar nicht in Worte fassen könnte. Bitte. Einführend ein paar Gedanken in das Thema zu diesem genannten Frühlingserwachen. Die Birgit hat das schon ein bisschen vorausgeschickt. Was sehen wir derzeit in der Schöpfung? Wir dürfen erleben, wie nach einer toten Zeit, obwohl der Winter ja auch seine Vorzüge hat, gell? Aber es ist trotzdem so, dass man nach einer toten Zeit im Winter einfach im Frühling sieht, wie das Leben wieder erwacht. Überall in der Schöpfung sieht man, wie neues Leben entsteht. Der Winter kann schön sein, wie ich schon gesagt habe, aber wie schaut es in der kalten Zeit in der Tierwelt, in der Pflanzenwelt aus? Die Pflanzen spüren die Auswirkungen des Winters. Die Bäume tragen keine Blätter, sind belastet von den Schneemengen, gerade bei uns im Pongau ist es sehr sichtbar. Der Garten, die Blumenwiesen wirken tot. Und auch bei uns Menschen, das macht schon was mit uns auch, dass während dieser Zeit, einfach wo die Tage kürzer sind, die Nächte länger, fühlt man sich oft schlapp, müde, unmotiviert, es ist so früh finster, da hat man oft keine Motivation noch, am Abend war es dann da. Und ich glaube, das kennen wir alles ein bisschen, gell? Der andere mehr, der andere weniger. Und nach dieser Durststrecke kann man ebenso gut beobachten, wie wieder Leben einkehrt, wie der Frühling erwacht. Plötzlich hört man in der Früh die Vögel zwitschern, die Wiesen färben sich grün, bei euch ist aber so eine besondere Schöpfung da. Wir sind heute in der Früh da durchgefahren, das ist ein Wahnsinn. Ihr wohnt so schön, echt, wir waren ganz begeistert, gell, wie schön es da ist. Ich habe gestern in der Früh noch meinen Garten fotografiert. Die Birgit hat gesagt, wir sind hinten anscheinend im Großalltal zu euch. Genau, ich war ganz stolz, weil bei uns fängt das jetzt echt erst als Siblieren an. Wir haben jetzt noch Schnee gehabt und genau. Und wie schön ist das, wenn man in der Früh rausgeht und dann siehst du was blühen, gell? Das ist einfach, das macht was mit einem, obwohl man es gar nicht beschreiben kann, warum das so ist. Gestern eben bei der Herfahrt haben wir dann einmal Pause gemacht. Wir sind ja 3 Stunden unterwegs gewesen. Sind wir einfach einmal zurückgefahren, haben uns ein Kreuz wieder ein bisschen gerade stellen und so. Und dann hat die Sonne gescheint und die Elke steht da und hat so richtig das aufgesaugt. Gell? Und dann denken wir, ist das schön? Weil wir haben so viel Sonne, gerade im Sommer oder so. Aber im Frühling ist das alles so besonders. Gell? Da darf man das erleben, wie man das aufsaugt, wie man das gut tut, wenn man einfach die Sonne anscheint. Genau. Und dann geht es dahin, ja, im Frühling. Dann richtet man meinen Garten her. Gell? Dann braucht man, muss jetzt aussitzen, weil man muss die Sonne genießen. Die trübsinnige Zeit hat ein Ende genommen. Wir putzen unsere Gartenmöbeln, richten alles schön her und dann, wenn wir Zeit haben, sitzen wir uns aus. Und das ist einfach, das macht was mit uns. Und ich möchte heute anhand von meinem eigenen Leben beschreiben, wie aus meinem Winter Frühling geworden ist und wie aus jedem Winter Frühling werden kann. Wie ein Erwachen oder ein neues Leben in einem Menschen entstehen kann. Und dabei darf ich oder muss ich euch einfach einen persönlichen Einblick geben. Es wird vielleicht verwundert sein, wenn man so ehrlich ist, aber nur das hilft uns, wenn wir ehrlich miteinander reden. Und ich möchte euch einfach einen Einblick geben in mein Leben, das nicht so verlaufen ist, wie ich es mir gewünscht oder vorgestellt hätte, aber wie in diese Dunkelheit eben wieder Licht gekommen ist. Und ich glaube, dass uns Frauen irgendeines dieser Themen, die ich mitgebracht habe, heute, was mein Leben betrifft, jede in irgendeiner Weise ansprechen wird. Jeder wird sie in irgendeinem Bereich wiederfinden, weil ich eben ein ziemlich turbulentes Leben hinter mir habe. Und hoffentlich ein ruhigeres vor mir. Genau. Wie geht es euch? Seid ihr auch immer wieder mal enttäuscht in Situationen? Kennt ihr das, dass man sich was vorgestellt hat, was dann gar nicht so ist? In verschiedener Weise, ist egal, ob das familiär ist, ob das mit Partner, mit Kindern, mit Arbeit. Man stellt sich was vor und man wünscht sich so, dass es so ist, wie man es sich vorstellt, und dann ist es nicht so und dann sind wir einfach enttäuscht und traurig. Und da fängt meine Geschichte an. Meine Geschichte beginnt im Sommer 1969. Da bin ich geboren worden. Und dieser Tag, normal, gell, sollte es sein, man kriegt ein Kind, wir haben das vor Augen da, ein wundervolles Baby, man kriegt ein Kind und freut sich drauf, so soll es sein. Meine Mama hat sich auch gefreut auf mich, ich war die Zweitgeborene, aber mein Vater hat zu dem Zeitpunkt, wie ich auf die Welt gekommen bin, schon eine Beziehung mit einer anderen Frau gehabt. Also meine Eltern waren verheiratet und er hat schon eine andere Frau gehabt. Jetzt war dieser Tag für meine Mama natürlich sehr gemischte Gefühle verbunden. Mein Papa hat uns dann also 7 Monate später haben sie sich scheiden lassen, nach meiner Geburt ist er gegangen und 7 Monate später waren sie geschieden. Mein Bruder war 3 Jahre und ich war 7 Monate alt. Heutzutage kann man sich das nicht mehr vorstellen, wie das war. Gell? Das war 1970 dann. Da war das nicht üblich, so wie heute. Die sind getrennt, die sind auseinander. Bei uns im Ort, das kriegt man mit, aha, die haben sich jetzt scheiden lassen, die sind auch nicht mehr beieinander. Und irgendwann, tragischerweise, wird das normal. Da denkst du, aha, wieder ein, was sie scheiden lassen haben. Spannend, komisch, schade. Aber es ist nicht mehr so, dass du denkst, Wahnsinn, bist du, gibt es das überhaupt? Gell? Weil man es einfach immer hört, das ist ein tägliches, leider tägliche Mitteilungen, die man aufnimmt. Und die Mama war damals die zweite geschiedene Frau in diesem Ort, in Goldegg haben wir gewohnt. Und damals war es einfach so, da hat man mit dem Finger auf ihn gesagt. Und die Frau war automatisch die Schuldige. Wer hat sie schon nicht gescheit tun haben, weil sonst war er nicht gegangen. Und hätte sie nicht um eine andere geschaut. Das war wirklich eine Schande für meine Mama. Und, und du hast auch null mit einer Hilfe von irgendwo her rechnen können. Gar nicht, gell? Das war nicht kein Thema. Wir haben dann das große Glück gehabt, dass die Mama als Wirtschafterin auf einem Bauernhof in einem nächsten Ort angestellt wurde und da haben wir unsere Kindheit verbracht. Also ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Wir haben eine schöne Kindheit gehabt mit einer sehr, sehr liebevollen Mama, aber halt ohne Vater. Glaubensmäßig, möchte ich vorausschicken, war das bei uns nicht wirklich ein Thema. Wir haben halt, wie es der Brauch war, 2 Nächte Mitternachtsmette gehen dürfen, das war cool, weil da haben wir bis Mitternacht aufbleiben dürfen. Und was halt in der Schule vorgegeben war, aber über den Glauben gesprochen ist bei uns nicht, waren die strengsten, war die Oma, die hat einfach bei uns, ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt, Meierandacht, da hat man jeden Tag gemessen am Abend, eine halbe Stunde in die Kirche, Und ich habe mir einmal erlaubt zu fragen, warum ich das damals noch gesagt, wenn ich nochmal frage, dann haut sie mir mal nicht. Weil ich soll nicht so blöd fragen, das ist einfach zum Tun. Und weil sie aber auch, weil sie überfordert war mit meiner Frage, weil sie selber nicht gewusst hat, das war das Tragische und Traurige. Man hat, weil sie wollte sagen, dass sie brave Dirndln hat und brave Enkelin hat und die soll schon brav in die Kirchen gehen, dann sehen alle, dass bei uns alles passt. Das heißt, ich bin brauchtumskatholisch erzogen worden, so wollte ich das nennen. Genau, und ich bin, sage ich echt, aber genau, ich glaube es nicht. Ich bin eben auf einem Bauernhof aufgewachsen und meine Kindheit war eher rustikal, mit meinem älteren Bruder eben. Und trotzdem, oder vielleicht auch genau deshalb, das weiß ich nicht genau, war ich ein sehr sensibles, verträumtes Mädchen. Ich wirke so robust, aber ich bin gar nicht so robust. Das war ich als Kind auch schon nicht. Man hat es halt gemeint, weil das ist ein Bauerndirndl und da hält man eh was aus, gell? Und mein Traum, mein Kindheittraum war, ich habe mich einfach gesehen, aus irgendwann später mal wäre ich mein hübsches Bürofräulein mit roten Fingernägeln, das war ganz wichtig, weil das hat mir einfach so gefallen. Das hat meine Mama natürlich nie gehabt, weil die war immer im Stall oder am Feld. Und Steckerlschuch. Steckerlschuch waren ganz super. Mit 10 habe ich Steckerlschuch gekriegt für Universalversand. Und habe ich nicht gehen können, aber sie waren so schön. Genau. Und das war einfach, ich war so richtig ein verträumtes Mädchen. Und das Schönste natürlich war, irgendwann, wenn ich erwachsen bin, bald einmal hoffentlich kommt dann der Traumprinz. Und dann möchte ich heiraten und nicht so wie meine Mama so einen Krampf und haben, ich würde dann heiraten und Kinder kriegen. 4 bis 5 am besten. Also 4 habe ich geschafft. Genau. Das Heiraten habe ich auch geschafft, aber viel, viel später. Und nachdem ich dann wirklich eine glückliche Kindheit erleben dürfen habe, ist in der Pubertät, wenn ich mich zurückerinnere, wirklich schwierig gewesen für mich. Gell? Ich habe neben der körperlichen Entwicklung, die jeder Jugendliche ja mitmachen muss, wirklich kämpft mit diesem Thema, dass mein Papa nicht da war. Ich habe ihn gar nicht kennt, er ist nie gekommen, er hat keinen Kontakt gehabt mit uns. Und da ist es so richtig rausgekommen. So mit 13, 14 war das so ein massives Thema für mich. Dann habe ich in der Schule oft erzählt, ich war mit meinem Papa in die Sommerferien in Italien. Ich habe nicht mehr gewusst, wie er ausschaut, geschweige denn, dass ich irgendwo hingefahren war. Aber ich wollte das auch. Die anderen, ich war das einzige Kind von geschiedenen Eltern in der Klasse oder überhaupt in der Schule, glaube ich. Und das war so schlimm. Und die anderen gesagt, ich habe mein Papa das und mein Papa war ich dort. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein Wahnsinn. Das war so, also ich habe so einen Kampf gehabt. Und ich denke, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, dass das auch der Grund war, dass ich habe mich sehr früh hingezogen gefühlt zu männlichen Personen. Ich habe wirklich gehascht nach einer männlichen Person, nach einer breiten Schulter, wo man sie anlehnen kann, weil das habe ich einfach nie gehabt. Und dann hat das angefangen, das Interesse für die jungen Männer und umgekehrt dann gesehen zu werden, begehrt zu werden, hat mir irgendwie meinem Selbstwert gut getan. Aber dabei habe ich die ersten Enttäuschungen erlebt. Ich habe erkennen müssen irgendwann, dass diese jungen Burschen nicht ein Interesse an meiner Person gehabt haben. Die haben einfach Erfahrungen sammeln wollen, weil das war ja auch cool, wenn die dann sagen können, haben wir schon 3, 4, 5 Freundinnen gehabt. Und dass mehr an meinem Körper interessiert waren, also wie an meiner Seele. Und welche Folgen hat das für ein junges Mädchen? Das hat Folgen. Ich habe völlig ein falsches Bild bekommen von Liebe zwischen Mann und Frau. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mir manchmal denkt, wenn man jetzt die Sexualität, wenn man so offen reden darf, wenn man das ansprechen darf, dass ich mir denke, so, ist das, wo alle sagen, das soll jetzt so schön sein? Ich war so irritiert, und bei mir stimmt irgendwas nicht. Ich will das gar nicht. Ich wollte eigentlich nur, dass ein Bub da ist und die Hand um mich tut und dass ich mich dazu lernen darf und dass die Hand da bleibt, wo sie ist. Aber das ist irgendwie, ich war so irritiert dann. Und damals war es auch nicht so geil. Ich rede halt mit meinen Kindern offen über diese Themen, weil ich es selber erlebt habe. Bei uns hat niemand, die Mama war da ganz unsicher, wenn ich irgendwas frage, hat sofort gesagt, nein, sowas redet man nicht. Gell? Und aufgeklärt sind wir da auch nicht geworden. Genau. Und mein Traum von Ehe und Familie war in der Hinsicht dann schon mal ein bisschen angekratzt. Gell? Da haben wir schon gedacht, na, wie wird das werden und wie kommt man zu dem dann? Mit 15 bin ich gegen den Willen meiner Mama und gegen den Rat meiner damaligen Lehrer ins Gastgewerbe gegangen. Ich wollte einfach arbeiten gehen und Geld verdienen. Bei uns war nie Geld da. Ich bin gut aufgewachsen, wir waren gut versorgt, aber wir haben nie ein neues Gewand gehabt, ich habe nie in meiner Kindheit neue Schuhe gehabt oder irgendwas. Und mir hat einfach die Mama immer so laut, weil die Mama hat immer, wenn man gesagt hat, Mama, da war ein Schulausflug, dann ist sie ganz weiß geworden, weil sie nicht weiß, wie sie das zahlen sollte, wie soll das gehen. Und da ist in mir was entstanden, wo man denkt, ich möchte so schnell wie möglich Geld verdienen, dass ich die Mama unterstützen kann, dass ich ja nichts mehr brauche von ihr. Und bin ins Gastgewerbe gegangen, weil da verdient man ja am besten gleich, ohne dass man eine Lehre machen muss. Und es war natürlich nicht förderlich für meine Entwicklung. dann ist halt einige Jahre so dahingegangen mit Freundschaften, Bekanntschaften, Beziehungen oder Nichtbeziehungen. Und mit 19 habe ich dann einen jungen Mann kennengelernt, der war gleich alt wie ich. Und der war es dann. Den habe ich gesehen und dann habe ich gedacht, wow, den wo ich gekriegt. Wahnsinn. Und er hat sich für mich entschieden. Das war natürlich der Supergau. Und für mich war klar, ich tue alles, dass der bei mir bleibt. Das ist der, von dem ich immer mit 4, 5, 6, 7, 8 Jahren immer schon dran bin. Der ist. Gell? Der war lustig, der war fröhlich, der war gescheit, der war alles. Für mich halt. Genau. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe mich voll und ganz auf diesen jungen Mann eingestellt. Ich habe alles an mir verändert. Ich habe seine Interessen geteilt. Ich habe die gleiche Musik gehört wie er. Weil auch wenn es mir nicht gefallen hat, habe ich halt gesagt, es gefällt mir so super, gute Musik. Und ich war jeden Sonntag am Fußballplatz. Ich habe Fußball gehasst. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Aber wenn er da einmal dumm läuft, dann ist das schon cool, gell? Ich war jeden Sonntag am Badesee. Er war ja auch Bademeister. Dann habe ich natürlich auch aufpassen müssen, dass er nicht die anderen Dirndl anschaut. Und so ist der hingegangen. Gell? Das war richtig anstrengend, aber auch für mich schön, weil ich habe gemeint, das dauert jetzt nicht mehr lang und wir haben auch davon geredet. Wir haben geredet, von wir werden heiraten, Haus bauen, haben wir schon so unsere Träume gesponnen und Kinder kriegen und wo werden wir mal wohnen und was weiß ich, was weiß ich. Und für mich war das sicher. So, ein halbes Jahr später hat er gesagt, jetzt müssen wir reden. Er misst das alles viel zu früh. Wir sind erst 20, da waren wir dann 20 beide. Er fühlt sich da viel zu jung und er merkt, wie er gut ankommt bei den jungen Frauen. Das kann es nicht sein, dass ich dann sein Einziger bleibe. Da muss ich zuerst noch euer Hund ausprobieren. Das war der richtig erste Knacks, was ich richtig gekriegt habe in meinem Leben. Das war so eine Tätschung, sagt man bei uns. Weil was bleibt da zurück dann? Gell? Du hast alles investiert, du denkst, das passt, das ist richtig. Und von heute auf morgen, ich habe nichts gemerkt, ist dann doch nicht so. Und das hat mir echt ein paar Jahre meines Lebens gekostet, traue ich mir heute sagen, wo ich mir wirklich die Augen ausgerührt habe. Es war so schlimm und wir haben eben, der Fehler war, wir haben immer Kontakt gehabt, gell? Weil wir haben uns ja so gut verstanden, ich war seine beste Freundin, ist ja klar. Und in einem Bereich war es ja auch ganz gut, das ist ein Wahnsinn gewesen. Dann immer Telefonkontakt und, bis die Mama gesagt hat, er hat verboten, er darf mich nicht mehr anrufen. Und dann habe ich gemeint, die Welt geht unter. Und die Mama hat aber gesagt, gell, du bist so liebes Dirndl, du kriegst dir leicht wieder einen anderen. Und dann habe ich gedacht, ich will keinen anderen, ich will nur er. Und das war echt, das war richtig schlimm. Das ist ein paar Jahre so dahingegangen. Mit 22 habe ich dann wieder einen Mann kennengelernt. Das ist der Vater meiner Tochter Selina. Und der war belastet von einer ganz, ganz schlimmen Kindheit. Der ist bei zwei alkoholabhängigen Eltern aufgewachsen, war extrem labil, hat ein Problem mit Alkohol gehabt. Und ich war von meinem Naturell, und das bin ich bis heute, und das ist bis heute gut, aber nicht immer. Ich war immer sehr, sehr sozial. Das habe ich auch von meiner Mama gelernt und von ihr mitgekriegt. Aber manchmal ist man übersozial. Manchmal strampelt man sich in was ein, wo es nicht mehr auf Hilfestellung geht, sondern dass du meinst, du bist der Lebensretter für alle. Und das ist bei mir ein bisschen so, das habe ich mit. Da muss ich aufpassen. Und da war es einfach so, dass ich mir gedacht habe, wenn ich ihn liebe, dann wird alles gut. Und das werde ich ihm beweisen. Dass seine ganzen Kindheitstraumen, die er gehabt hat, diese Alkoholgeschichten und so weiter, wenn wir uns haben, dann ist das gut. Dann war er einfach auch, er war über 10 Jahre älter, also 11 Jahre älter wie ich. Und er hat einen dringlichen Wunsch gehabt, nach einem Kind Vater zu werden. Ich habe jetzt nicht so einen Stress gehabt, aber er hat halt dann einfach gemalt, wenn man ein Kind hat, dann ist das Leben halt dann viel schöner und leichter. Und dann haben wir uns eben dafür entschieden, da ist unsere Tochter unterwegs gewesen. Und es war eine Zeit lang wirklich dann schön, da hat man Vorfreude und so weiter, gell? Aber diese Neigung, natürlich, wenn du jetzt seelisch so angeknackst bist und irgendwie auch in die Richtung belastet bist, dass du auch depressive Phasen hast im Leben, dann ist das wegen dir nicht weg, weil du ein Kind kriegst. Und es ist einfach so schlimm geworden und vor allem diese Alkoholexzesse, was immer wieder waren, haben mich dazu getrieben oder dazu gebracht, dass ich irgendwann, ich habe keine Achtung mehr gehabt von ihm und keinen Respekt. Wenn er heimgekommen ist, voll alkoholisiert und er mal gewusst hat, wo vorne und hinten ist, dann habe ich immer noch gedacht, na, das ist mein Mann, das geht ja gar nicht. Das will ich nicht. Gell? Das war echt ganz, ganz schlimm. Und dann haben wir eben ein Kind gehabt, wir haben eine schöne Wohnung gehabt, viele Freunde, eigentlich alles, was man so braucht zu einem schönen Leben, aber es hat trotzdem war es kein schönes Leben. Und dann habe ich, wie die Selina ein Jahr alt war, bin ich wirklich geflüchtet aus dieser Beziehung. Ich habe Zeitung eine Wohnung gesucht und bin einfach nach Großal gezogen. Ich habe niemanden kennt da drinnen, wo ich heute noch wohne. Ich wohne heute noch im gleichen Haus wie damals, vor 29 Jahren. Aber es war wirklich eine Flucht, weil man denkt, ich muss auch mein Kind schützen, es war so schlimm und ich habe mich nicht ausgesehen, ich habe keine Lösung gehabt. Er wollte nicht sich keine Hilfe annehmen, da war er nicht bereit. Ich habe gesagt, wir müssen wohin gehen, wir müssen uns helfen lassen. Er hat gesagt, ja, wenn ich ein Problem habe, soll ich wohin gehen? Er hat keins. Und das war halt das Problem dann, gell? Weil man sonst miteinander, es gab halt ja Unterstützung, aber das war nicht möglich. Genau, und jetzt war der Traum von meinem Familienleben wirklich geplatzt. Weil dann habe ich ein Kind gehabt und allein. Dann habe ich mir Arbeit gesucht, bin ich mit der Selina arbeiten gegangen. Das war natürlich auch eine Challenge, mit einem einjährigen Kind jeden Tag in die Arbeit zu schleppen, mit einem Postauto. Ich habe kein Auto gehabt, kein Geld gehabt, kein nichts. Aber das war mir viel lieber wie diese Beziehung vorher, leider. Gell? Das war echt tragisch. Und da, wo ich gearbeitet habe, diese Freundin ist das dann inzwischen gewesen, die hat einen ganz festen Bruder gehabt. Und ich sage euch, wenn man das so erzählt, dann komme ich mir so furchtbar vor, denke ich mir, das erste Mal und der nächste Mal und der nächste Mal, das ist furchtbar. Aber es war so, ich kann nichts anderes erzählen, weil es war so. Genau, und dann bin ich diese Beziehung eingegangen und der Hannes war ähnlich wie ich. Das war ein Träumerlein, ein Bauernbub, der überhaupt nicht seinem Vater entsprochen hat, der niemals einen Bauernhof übernehmen hätte können. Er war hochintelligent, hat eine super Schule gemacht, super Ausbildung gehabt und war sehr, sehr sensibel und sehr, sehr tiefgründig. Und dann findest du auf einmal, wenn der denkt gleich wie du, den geht es auch gleich. Und es war so, es war richtig eine so schöne Beziehung und irgendwie so, wir brauchen sonst nicht mehr zum Leben. Unser Leben war einfach so, wir bleiben zu, wir wohnen da, wo wir wohnen, da ist voll schön, das passt alles für uns. Und genau, wir haben uns endlich. Und da sind dann das erste Mal meine Glaubensfragen in meinem Kopf aufgetaucht, weil der Hannes ist aus einer ganz, das kennt ihr das glaube ich schon auch da, gell, ganz einer ernsthaft katholischen Familie groß geworden. Und bitte, ich möchte auf keinen Fall das schlecht reden oder irgendwas, ich möchte es nur darstellen, wie ich es erlebt habe, gell. Seine Mama war, ist ganz eine ernsthafte Katholikin, eine liebevolle Frau, ich habe so eine super Schwiegermama gekriegt. Und er ist in ein katholisch geführtes Gymnasium gegangen, mit 10 schon und eben dann 8 Jahre dort bis zur Matura. Und sein bester Freund war ein Priester aus der katholischen Kirche. Das war richtig ganz ein enger Vertrauter von ihm. Und wisst ihr was? Und er hat zu mir gesagt, die Bibel ist ein großes Märchenbuch. Weil, was da drinnen steht, und was er erlebt, genau nämlich hauptsächlich bei uns im Ort, das ist eine Scheinheiligkeit. Er hat gesagt, die leben alle nicht das, was da drinnen steht. Und darum klappt das nicht. Das ist, funktioniert nicht. Und das war dann für mich erledigt. Er ist so gescheit, er weiß ja sowieso viel besser, er hat sich viel mehr beschäftigt, passt das glaube ich jetzt auch, dass das alles nicht stimmt. So, dann haben wir uns entschieden, was brauchen wir dazu? Der Hannes war, hat irrsinnig eine wirkliche Liebesbeziehung zu meiner Tochter gehabt, die war so vernarrt in ihm und er in sie. Und das Schönste natürlich ist, jetzt brauchen wir noch ein Kind dazu, dass sie nicht allein bleibt. Und dann nach einer Fehlgeburt bin ich dann nochmal schwanger, also wieder schwanger geworden. Und so, dann war das Thema, zu spät das Thema, was ist eigentlich mit heiraten? Gell, das war uns schon wichtig, wir gehören zusammen, wir wollen beieinander bleiben, das war alles sicher. So, aber jetzt bin ich schwanger. Ja, nein, ich kann nicht, ich mit meinem Kindheitstraum in weißem Brautkleid ausschwungen, nein, wie das ausschaut, das geht gar nicht. Und jetzt haben wir natürlich, habe ich ihn dann überredet, er wollte unbedingt heiraten, ich habe gesagt, nein, bitte, das können wir eh dann nach der Geburt gleich einmal tun. Der Janis ist in Vienna geboren, da war die Geburt geplant, und im Sommer ist das dann super. Dann bin ich wieder schön schlank und wieder alles passt wieder alles, gell. Das war so mein Traum. Weil sonst war ja wieder der Kindheitstraum nicht wahr geworden, wo ich dann mit irgendeinem Umstandskleid durchstehe. Und dann ist wirklich ein trauriger Einschnitt gefolgt. Der Hannes hat, wie ich im 7. Monat schwanger war, einen tödlichen Verkehrsunfall gehabt. Und dann war mein Leben wirklich aussichtslos. Es war dann so, dass er hat einen Unfall gehabt in einen Fluss und dann ist er 7 Wochen nicht gefunden worden. Und wie er gefunden worden ist, dann war ich schon 4 Tage über dem Geburtstermin. Und dann war die Beerdigung und in der Nacht bin ich ins Krankenhaus gekommen und habe unseren Sohn geboren. Und ich möchte bitte echt auf keinen, weil wir jetzt da nicht so Dramageschichten euch herschmeißen gern, dass ich da jetzt die Superfrau bin, weil ich das alles geschafft habe. Aber es ist so passiert und es war wirklich, wirklich schlimm. Und wer mit Tod Erfahrung hat, der weiß, wie es an dann geht dabei. Und dann war ich Mama von 2 kleinen Kindern, unverheiratet, nicht versorgt, finanziell nicht versorgt, weil du kriegst Karenzgeld und mit Karenzgeld habe ich gerade mal die Wohnung dazu. Das Auto haben sie mir weggenommen, weil das Erbe war unser Sohn und wir waren ja nicht verheiratet. Jetzt habe ich das Auto am gleichen Tag angeben müssen, wie er gestorben ist. Und dann habe ich gar nichts mehr gehabt. Außer zuerst noch einen dicken Bauch und dann 2 Kinder. Und die Vorbereitung auf diese Geburt in diesen 7 Wochen, wo sie Hannes nicht gefunden haben, war einfach so, es war nur in meinem Kopf drin, ich kann mir das nicht vorstellen, ins Krankenhaus gehen, das Kind kriegen und dann kommen bei der Frau die Väter, der Papa daher und ich liege da drinnen ohne, das haben wir überhaupt nicht vorstellen können. Und ich habe zu dem Zeitpunkt da wirklich mir gedacht, ich will kein Kind mehr, ich will das Kind gar nicht kriegen. Es war so ein schlimmer Zustand. Und dann habe ich aber was erlebt, dann ist unser Sohn geboren und ich war im Krankenhaus und mir ist so überraschend gut gegangen, dass ich mich überhaupt nicht mehr auskennt habe. Ich bin drinnen gelegen, ich bin so gefreut über das liebe Kind. Mir ist es besser gegangen, wie alle, die zu mir auf Besuch gekommen sind, weil die haben sehr fast nicht reingetraut, gell, wo man da hingeht zu wen besuchen, wo gerade der Magensturm ist und sie gerade ein Kind gekriegt hat, das ist nicht so leicht. Und ich habe einfach so etwas Besonderes erlebt. Ich bin drinnen gelegen, ich habe mich so freuen können, weil meine Kinder, meine Tochter ist natürlich immer gekommen und war gar nicht so schlimm. Und dann hat mir, und da heute sage ich, Gott hat mir eine liebe Zimmernachbarin reingegeben. Dann habe ich nebenbei eine ganz junge Mama gehabt, deren ihr Mann war ein Konditor. Das hat heute noch Folgen. Der ist jeden Tag gekommen mit Kuchen und Torten für uns zwei. Und dann hat er einmal seinen Buben gehabt und dann hat er meinen gehabt und ist einmal dumm gegangen. Ich bin reingegangen und habe gedacht, nein, schön. Einfach schön. Gell? Aber ich habe damals null, man denkt, das ist mir gut, was denn da. Im Gegenteil, ich habe so manche Diskussionen nach dem Tod vom Hannes mit der Familie geführt, weil sie sind immer dann alle in die Kirchen gegangen, die Schwiegermama, mal ins B natürlich, hat aber gesagt, geh mit, das tut dir gut, das wird dir helfen. Ich bin in der Kirche gesessen, denke ich mir, ich weiß nicht, ich kann mit denen nichts anfangen, ich weiß nicht warum, das hilft mir nichts. Und dann war ich natürlich auch in der Situation, wo ist Gott? Gell? Bei mir war schon klar, dass mein Leben nicht gepasst hat, das war mir schon klar. Ich habe schon eine Erkenntnis gehabt, dass viele Dinge in meinem Leben nicht gut waren und auch ich viele Fehler gemacht habe. Aber dann habe ich mir gedacht, das Kind war noch nicht einmal auf der Welt. Wenn es Gott gibt, dann wird der nicht das Kind auf die Welt kommen lassen und nicht mehr Papa ist. Und dann, ich habe selber auch keinen Papa gehabt. Und dann habe ich gedacht, jetzt geht es meinen Kindern gleich. Gell? Und da für mich war das Thema dann erledigt. Ich bin jeden Tag am Friedhof gewesen, ganze Stunden, der Pfarrer ist oft gekommen, wollte immer mit mir reden, da bin ich gescheit abgefahren, da war ich richtig eine Furie, muss ich echt sagen. Genau, und dann ist natürlich, es war eine sehr, sehr harte Zeit danach, gell? Das kann man sich vorstellen. Ich habe nach außen, ich habe funktionieren müssen, wenn du zwei so kleine Kinder hast, musst du funktionieren, die schreien dir dann noch, die brauchen was, die müssen versorgt werden, die sind krank, brauche ich euch alles nicht erzählen, das wisst ihr. Und habe das auch offensichtlich gut geschafft und gemeistert, aber innerlich war ich immer nur verzweifelt. Es ist immer schlimmer geworden. Und dann hat sich ein Gedanke in meinen Kopf irgendwie eingebrannt, dass ich mir denkt habe, meine Kinder sind so arm in so einem unmöglichen Leben, so eine unmögliche Welt da zu leben, was man da alles mitmachen muss, dass man Leute da hat, dass ich die geboren habe, weil man denkt, dann geht es dann womöglich auch mal so wie mir. Und habe dann wirklich ernsthaft immer wieder überlegt, wie kann man dem am Ende setzen, aber ich habe gewusst, ich gehe nicht von da und die Kinder lasse ich hinten, das tue ich sicher nicht, wenn dann alle drei. Und das war sehr, sehr, das war irgendwann, bin ich fast narrisch geworden und habe gedacht, ich muss das da, ich will da nicht bleiben. Und es ist echt so weit gegangen, dass ich eines Tages, eines Abends bin ich mit meinen Kindern im Auto gesessen, die zwei hinten im Kindersitz und die vorne drei und habe alles gut vorbereitet gehabt, damit das jetzt vorbei ist. Und jemand hat mich dankbarerweise gehindert daran. Da bin ich heute froh, natürlich, weil sonst stand ich nicht da, konnte ich das nicht verzeihen. Und heute weiß ich, das war kein Zufall. Das war überhaupt kein Zufall. Und ich habe gewusst, und jetzt muss ich mir Hilfe suchen, weil so geht es nicht. Dann bin ich zum Hausarzt gegangen, der hat mit seinen Psychologen geschickt, seinen Therapeuten. Ich habe gar nicht gewusst, wo ich hin. Vorher gesagt, du fährst aus, 31. Dezember, Silvesterabend, Horror für mich. Natürlich, das schöne neue Jahr beginnt und ich, wo ist da hin? Und dann hat er mich da am Abend, am 31. Dezember, hat er angerufen und hat gesagt, es kommt eine junge Frau, sie müssen der heute noch einen Termin geben, weil da brennt der Hut. Dann bin ich da hingefahren und dann bin ich 2 Jahre in psychotherapeutischer Behandlung gewesen. Und ich sage euch, ich wollte euch das so gerne mal, es war ein eigenes Thema, mal erzählen, was ich da erlebt habe. Weil das war so eine spezielle Erfahrung. Ich habe dann, am Anfang habe ich gar nicht gewusst, was ich da tue. Ich habe mir nur gedacht, das, was ich da zahlen muss, kann ich mir gar nicht leisten. Das habe ich dann meistens finanziert, weil ich sehr viele großzügige Freunde und auch Leute aus dem Ort gehabt, die mir viel Geld gespendet haben, weil das war halt auch schon tragisch in unserem Ort, gell, wenn man sowas mitkriegt. Und da waren sehr, sehr großzügig und da habe ich mein Geld ich zum Therapeuten getragen, weil das habe ich gebraucht, weil man denkt, ich überlebe das sonst da nicht. Das ist mein engster Vertrauter geworden. Ich habe mit niemandem mehr geredet über das, wie es mir geht. Ich hätte mir sowieso niemandem sagen traut. Ich kann nicht meiner Mama sagen, Mama, ich will nicht mehr leben, weil die haben mir sofort in die Psychiatrie einliefern lassen, so haben die Kinder. Und so, das kannst du niemandem sagen, weil was machen die damit? Und dann wollten sie mich nie allein lassen und da habe ich mir gedacht, ich sage überhaupt nichts, weil nachher fühle ich mich wieder so bedrängt, das war so ein Kreislauf. So, jetzt ist das mein engster Vertrauter geworden, habe viel Geld hingetragen, bin in dieser Therapie sehr, sehr, sehr bestärkt worden, mein Ego auszuleben. Er hat immer nur gesagt, ich muss Entscheidungen treffen, was für mich passen, egal, was die rundherum sagen. Ich habe damals noch bei den Schwiegereltern gewohnt mit meinen Kindern. Da waren noch die Geschwister vom Hannes. Da haben natürlich, jeder hat meinen Clan nochmal umgetragen. Das war der Superstar von der Familie, ist ja klar. Jeder hat was gebraucht. Und der Bub war einfach dann der Ersatz für ihn. Und immer nur, weil ich denke, dieses Making gibt, darf man nicht mein Kind immer wegnehmen und lauter solche Sachen. Und der hat mich dann bestärkt, ich muss das aussprechen. Und das habe ich alles getan. Was mir der angesagt hat, bin ich heimgefahren, habe ich gleich gesagt. Und dann ist alles, die Beziehungen sind furchtbar geworden, gell? Weil die haben dann nur gesagt, was ist mit ihr, mir trauern da. Gell? Wir wollen auch mit den Kindern Freude haben, nicht nur, das war echt schlimm. Und ich habe noch nie in meinem Leben zu meiner Mama so eine schlechte Beziehung gehabt, wie zu dieser Zeit, wie ich zu dieser Therapie gegangen bin. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich will nicht die Psychologie schlecht reden, im Gegenteil, Psychologie ist wichtig und hat was Gutes, aber es geht, man muss richtig aufpassen, weil es in eine Richtung des Egoismus geht und man echt bestärkt wird, tu, dass dir gut geht. Schau auf die, das lehrt die Psychologie. Gell? Und das hat sich nicht gut ausgewirkt, bei mir zumindest. Und nachher hat ein neues Kapitel in meinem Leben begonnen. Mein Sohn war 2, meine Tochter war dann 5,5. Dann ist der Karenzgeld ausgewiesen, so was tue ich jetzt. Mit einem normalen Gehalt, dass ich irgendwo hingehe, irgendwas arbeite, ins Großgewerbe, kann ich nicht mit den Kindern vor die Arbeitszeiten. Und dann bin ich irgendwie halt durch Umstände dazugekommen, dass ich eine Ausbildung gemacht habe. Ich habe dann eben, da war ich 29, Mutter von 2 Kleinkindern, habe ich eine Ausbildung gemacht zur Finanzberaterin. Da bin ich mal dumm gefahren, in ganz Österreich bin ich hingekommen zu den ganzen Schulungen, habe dann am Magistrat in Wien eine Wahnsinnsprüfung gemacht, ich habe voll viel gelernt, weil man denkt, ich will nie mehr in so einer Lage sein, ich will nie mehr auf die Bank gehen und sagen, damals war ich ja noch Schilling, auf die Bank gehen und sagen, ich brauche 200 Schilling und der Bankmensch sagt, tut mir leid, kann ich einen nicht mehr geben. Das Konto ist schon so überzogen. Das ist mir passiert und ich meine, das will ich nicht mehr. Und ich will wieder ein eigenes Auto haben, das mir gehört, und nicht mehr das Auto von meinem Buben ankaufen müssen. Und alles solche Sachen. Gell? Und diese hat mir das versprochen, dieser Beruf, wenn du als Finanzberater tätig bist, selbstständig über ein Unternehmen, ihr kennt das in Deutschland sicher auch, da kann man richtig ein gutes Geld verdienen, wo man viel dafür arbeitet und gut arbeitet. Und das habe ich da. Ich mich voll reingekniet und denke, das ist jetzt. Da, alles andere ist gescheitert und wenigstens beruflich. Ich habe echt, also ohne zu übertreiben, ich war innerhalb kürzester Zeit die zweite Frau in Österreich in dieser Strukturstufe, wo ich gelandet bin, weil ich mich so aufgearbeitet habe. Ich habe mich voll leicht mit Kunden, ich habe total leicht Kunden gewonnen, ohne dass ich die betrogen habe, ich irgendwas verzählt habe. Ich war einfach echt, träume ich sagen, gut in dem Job, weil halt jeder seine Begabungen hat. In der Firma kriegst du dann Ansehen. Na ja, logisch, wenn du der Firma einen Haufen Geld bringst, dann hast du Anerkennung, das ist auch klar, gell? Dann habe ich alle möglichen Leistungen gekriegt, Gratisurlaub in den tollsten Domizilen, Mittelmeerreise habe ich gekriegt und fester Gewinner war ich auf der Bühne mit dem Abendkleid und ja, super, mit Rudi Fingernägel, natürlich. Genau, und da kriegst du dann eine Ehrung nach der anderen, weil wenn du noch eine kriegst, dann willst du ja die nächste und so weiter, gell, das ist ja auch eine Strategie. Und ich war wirklich, ich kann sagen, ich war mit den sogenannten erfolgreichen Leuten, diesen anerkannten Leuten aus dieser Branche unterwegs und ich war wirklich zielstrebig. Ich habe das meiner Tochter Selina, meiner Großen, einmal vorgelesen bei der Vorbereitung und hat gesagt, Mama, das hört sich schon gut an. Sag ich, ja, das hört sich gut an, das stimmt. Und das war bis zu einer gewissen Weise war es ja auch gut, weil ich war finanziell nicht mehr abhängig, das ist alles gut gegangen. Aber es ist nie der Erstrebenswert gewesen, weil wie hat es in mir selber ausgeschaut? Gell? Ich habe so einen mega Stress gehabt. Wenn ich in der Arbeit war, dann habe ich mir gedacht, eigentlich müsste ich bei den Kindern sein. Wenn ich bei den Kindern war, habe ich mir gedacht, ich müsste eigentlich schon wieder arbeiten. Dann habe ich ein Kindermädchen gehabt, weil ich kann nicht auf die Nacht weg. Ich habe 2 kleine Kinder, die waren da am Abend und am Wochenende. Und nachher geht man ja dann noch mit den Kollegen fort. Das ist ja klar, weil du musst ja über deinen Erfolg auch noch anstoßen und so weiter. Und nach außen hin war das, ist das heutzutage ja nicht mehr so, dass man, wenn man jetzt als Mama mit Kindern sich da die abstrampelt, dass du, wenn du Arbeit gehst, dann hast du die schaffst viel, gell? Das ist ja nicht so, dass du nicht angesehen wirst dafür, sondern hast die bockt richtig was. Und wenn ich jetzt meine Mama, das Leben von meiner Mama damals anschaue und dann das von mir, war die Stellung in der Gesellschaft natürlich dann ganz anders, gell? Ich war eine Frau alleine mit 2 Kindern, aber das war dann nicht so, dass jeder mit dem Finger auf die zeigt und sagt, das ist die mit den 2 ledigen Kindern und keine Ahnung, das habe ich nicht so empfunden und auch nicht so mitgeteilt gekriegt. Also ich habe mich gut über Wasser halten können, ich habe mir meine Wohnung gut leisten können, habe ein eigenes Auto gehabt und. Aber habe ich jetzt mein Ziel erreicht? Okay, war nicht abhängig von ihm. Andererseits diese Belastung und was dazu gekommen ist, diese Leere ist immer noch da gewesen. Es hat meine innere Leere nicht ausgefüllt, der ganze Erfolg, das hat nicht geholfen. Natürlich, ich habe dann diese Trauer halbwegs bewältigt gehabt, aber es hat immer wieder Tage gegeben, wo es schlimm war. Gell? Wenn du heimkommst, dann bist du, es ist immer allein da am Abend. Das war einfach schlimm und die Kinder waren im Bett und leidest halt drunter. Und dann habe ich in der Zeit Gitarrenunterricht begonnen, weil in meiner Kindheit wollte ich immer Gitarre spielen lernen und habe nicht können, weil die Mama sich das nicht leisten können hat. Jetzt bin ich immer mit meinen Schulkolleginnen mitgegangen zum Gitarrenunterricht, habe gelächzt danach, weil die so schön gespielt haben und gesungen haben und ich bin nebenbei gesagt, ich habe zuhören dürfen. Und dann hat meine große Tochter eben wollte Gitarre lernen und ich habe passt, das mache ich jetzt mit ihr. Und bei diesem Unterricht habe ich dann eine Erwachsene, hat es noch eine gegeben, die Gitarre spielen lernen wollte, eine Frau kennengelernt, eine ganz besondere. Und die war einfach, der hat mich irgendwie anvertraut, die hat das gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Gell? Auch wenn ich meinen Hosenanzug zum Gitarrenunterricht mit den Steckerlschuhen gekrempt bin, hat sie trotzdem gemerkt, mit der ist irgendwas, die ist unruhig, diese Dame. Und dass mir was fehlt. Und sie hat mich einfach dann oft eingeladen, so, ja, haben wir uns einmal Zeit, das können wir mal auf einen Kaffee, nimm da einmal die Kinder oder so, gell? Das war richtig sehr besonders. Und dann hat sie mir immer wieder erzählt, dass sie auch, ihr ist auch so gegangen, ihr ist überhaupt nicht gut gegangen, dass sie einfach Gott in ihr Leben lassen hat. Und dann denke ich mir, na Gott in ihr Leben lassen, ach, komisch. Aber immer denkt, irgendwas passt bei denen. Die Ehe, das ist so besonders gewesen. Die Kinder, wenn sie da waren, das ist anders. Habe ich noch nie wen so kennengelernt. Und dann habe ich mir ihr anvertraut und dann bin ich wieder mal, da war genau, also mein Janis, mein Sohn, war dann, es war der fünfte Geburtstag, der vierte Geburtstag von ihm und er hat am 27. Jänner Geburtstag und da war ein Skikurs. Und bei uns in Großal müssen die Kinder, wenn sie zur Schule kommen, Skifahren können. Und ich habe meinen Buben in den Skikurs gebracht, er wollte überhaupt nicht, er hat gerät, ich habe gerät und ich denke mir, ich halte das einfach nicht mehr aus. Und ich habe keinen Papa, wo ich sage, er will nicht in den Skikurs, was soll ich tun? Der dann sagt, ja, dann bring ihn hier heute mal oder keine Ahnung, oder wir reden mit dem Buben, alles allein, gell. Das war nicht so einfach. Und kommt da von Tränen überströmt zu ihr hin zum Frühstück, dann sagt sie, was ist einmal heute los? Jetzt habe ich ja gleich alles hingeschüttet natürlich, gell. Dann sagt nein, es ist einfach so schlimm und es ist so schwer und was weiß ich. Und dann hat sie das wieder, habe ich natürlich gewusst, was wird jetzt kommen, dann sagt sie, aber schau Elisabeth, es gab eine Lösung. Und dann sage ich, nein, ja eh, aber das passt für mich ja nicht. Ja, was passt für dich da nicht? Nein, ich sage, ja schau, ich meine, das ist ja spannend, dass man weiß, auch wenn man nicht Christ ist, weiß man ja, was ein Christ tun darf und was nicht. Gell? Dann habe ich gesagt, ja, dann konnte ich nicht mit meinen Arbeitskollegen wieder mal vorgehen, vielleicht einmal jetzt viel trinken, vielleicht auch wieder mal eine unverbindliche Beziehung mit einem Mann, wenn sie was ergibt, weiß ich ja nicht. Und so weiter, weil das darf er dir ja dann nicht mehr tun. Komischerweise, das hat aber sie mir nicht gesagt, das habe ich mir halt so zusammengeräumt, gell, dass das nicht passt. Das weiß man irgendwie. Und dann ist eine Frage, das habe ich gestern schon zu der Birgit gesagt, es hat einen Satz in meinem Leben, hat alles verändert. Sie hat zu mir gesagt, ja geht's dir so gut dabei, wenn du immer alles tust, was dir gerade taugt oder nach was dir gerade ist. Und ich sage, ja. Und dann schaue ich so und denke mir, okay, vielleicht nicht. Und dann bin ich heim, das war richtig arg, ich bin im Bett gelegen auf die Nacht und habe mir gedacht, boah, ich tue das, ich kaufe mir alles, ich kann mir alles leisten, ich kann das tun, ich gehe fort, ich habe eine Garde, ich habe Lotrio. Und dann komme ich heim und was ist? Es geht mir überhaupt nicht gut dabei, das ist alles eine Flucht. Und das war wirklich, das hat in meinem Kopf einfach und in meinem Herzen was bewegt. Und ziemlich zur gleichen Zeit habe ich dann während des Gitarrenunterrichts am Abend in der Disco meinen jetzigen Mann kennengelernt, in Rheine. Das ist ja auch alles kein Zufall, sage ich heute. Er hat überhaupt nichts von dem Lebensmotto gehalten, dass ich allein bleiben möchte. Er hat mich da gleich mal probiert zu überzeugen. Der Rheine, und jetzt halt sehr hoch, ist zu dem Zeitpunkt gerade aus einer zweijährigen Haft entlassen worden. Der war eingesperrt wegen schweren Raubes. Und ich darf das erzählen, gar nicht einverstanden. Nicht, dass ich es mal zurecht jetzt da mein Mann aus, weil das war einfach so, und er verzögert das selber jetzt nicht. Und hat einen Berg Schulden gehabt, weil er ein massives Drogenproblem auch noch gehabt hat. Und das muss ja alles finanzieren. Und eigentlich hat er ja 2 Jahre nicht gearbeitet. Und genau, ist alles in der Haft losgegangen, das mit den Drogen, dass man nicht meint, wenn man wieder einsperrt, ist das alles super. Und kann nichts da, im Gegenteil, da wird es dann noch schlimmer. Und er hat mich versucht zu überzeugen. Eigentlich war es meine übersoziale Ader, die mich dazu getrieben hat, mich mit ihm zu treffen. Weil er hat gesagt, er hat Geld sorgen. Er tut sich nicht so leicht mit dem Umgang mit dem Geld. Und ich denke, ich als Finanzberaterin Geschäft gesehen, das werden wir schon machen. Gell? Das machen wir am Finanzplan und dann helfen wir denen. Und dann ist die soziale Ader dazugekommen und außerdem gefallen hat er mir natürlich auch noch. Und dann denke ich mir, denen müssen wir jetzt wieder auf die Füße stehen. Das war mein Projekt. Projekt Reine ist dann so weitergegangen, dass wir uns 3-mal getroffen haben und er hat nie was über seine Finanzen geredet, sondern nur irgendwas anderes. Und dann haben wir gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir schon einmal das einmal zu Papier bringen und das einmal schauen. Dann sage ich, das tun wir nächstes Mal. Aha. Und dann habe ich mir gedacht, bah, der gefällt mir schon und den mag ich gerne. Und dann habe ich gedacht, spinnst du, Elisabeth? Was willst du? Weil ich habe zwei Kinder, ich kann nicht mit so wenigen eine Beziehung eingehen. Und ich sage auch, gegen jede Vernunft habe ich das trotzdem da und ich kann es heute nicht erklären, warum war ich dumm oder hat es zusammen müssen, wahrscheinlich hat es zusammen müssen, keine Ahnung. Ich bin diese Beziehung eingegangen und es war eine Vollkatastrophe. Könnt ihr euch vorstellen. Wir haben uns voll gern mögen, er hat voll die Freude gehabt, aber ich habe mir nie gedacht, dass ich die kriege, ich wollte schon so lange, ich habe die öfter gesehen und ich denke mir, und ich habe mir nie gedacht, dass ich die möchte. Aber es war so. Und dann, dann sind wir diese Beziehung eingegangen und kannst dir vorstellen, ich, die dominante, selbstbewusste, selbstständige Finanzberaterin, die keinen Mann mehr braucht zum Leben und schon gar nicht, wenn der noch Geld hat, hat einen, der gerade aus dem Gefängnis kommt, sollte denen auf die Sprünge helfen bei jeder Diskussion, was wir gehabt haben, und ich sage, schau, du kannst nicht so weiter da, du musst was ändern, sonst wirst du das nicht hinkriegen, dann ist er einfach gegangen. Das Auto eingestiegen in sein Mercedes, den Kredit-Mercedes eingestiegen, weil der ist ja auch noch so cool, und dann ist er wieder gefahren und denkt, das gibt's ja nicht, der fährt einfach. Wenn ich mit ihm rede, kann ich nicht einfach wegfahren. Er hat das nicht kennen, der Verantwortung zu übernehmen. Das hat es nicht gegeben in seinem Leben, weil sein ganzes Leben war eine Lüge. Aufgebaut auf einer Lüge. Und er ist ein Kind, das ist ja nämlich auch spannend, der anti-autoritären Erziehung. Meine Schwiegermama ist ganz eine moderne Frau und er war das vierte Kind und da war das modern. Anti-autoritäre Erziehung und so ist er erzogen worden. Also keine Vorgaben, tun, was ich will. Und das waren auch, unter anderem war das vielleicht auch ein Grund über seinen Lebensstil. Dann ist es aber echt schwierig geworden, gell? Weil dann haben wir gedacht, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Wir haben dann so viel gestritten, weil wenn er wieder gegangen ist und dann ist er gekommen, dann habe ich irgendwann gemerkt, der hat irgendwas eingenommen, scheint so. Ich habe mich nicht ausgekommen mit dem Zeug, aber ich habe gemerkt, der ist anders. Und dann haben wir öfter geredet und gesagt, nein, das wird nichts werden. Und dann waren wir aber traurig, weil eigentlich wollten wir es so gern. Wir haben uns gemein und ich wollte nicht, meine Kinder haben so eine Freude gehabt mit ihm, die haben ja auch gelächzt nach dem Papa. Gell? Und das hat voll gepasst, von dem ersten Tag hat die Beziehung zu meinen Kindern so gut gepasst. Er war so lieb mit ihnen und respektvoll und vorsichtig und alles. Und der Bub hat gleich gesagt, er sagt, im Kindergarten hat sein Herz einen Papa hat. Und dann sagt er, nein, jetzt warte mal, gell? Das ist nicht so schnell. Und das war natürlich alles schlimm, gell? Und irgendwie wollten wir und haben aber nicht gewusst, wo kriegst du Hilfe, wo kriegst du Anleitung, wer konnte uns helfen? Und dann meine Schwiegermama ist schon ganz lang, also da war mein Mann 17, weil sie gläubig geworden ist und ist lang schon in eine christliche Gemeinde gegangen. Und die hat uns eingeladen dann zu einem Vortrag. Sie hat gesagt, geht's zu einem Vortrag, da ist ein super Vortrag, das werdet ihr sehen, das ist spannend. Und ich war null auf der Suche nach Glaube, Religion oder irgendwas, gar nichts. Der Reini ist anders aufgewachsen, da war Gott war in einer Familie immer ein Thema. Von Kind an, meine Schwiegermama war sehr ernsthaft, auch vorher katholisch, aber die hat das wirklich ernst genommen und hinterfragt. Und dann sind wir eingeladen, der Vortrag hat geheißen, wozu lebe ich? Und die Frage haben wir uns gestellt, beide. Ich noch viel mehr, weil man denkt, ich weiß überhaupt nicht, warum ich da sein muss. Ich will eigentlich das gar nicht. Es ist alles geht daneben. Und dann sind wir da hingegangen und dieser Vortrag war so ansprechend, weil der hat so natürlich aus seinem Leben erzählt, das war ein sehr erfolgreicher Lehrer mit vier Kindern, tolle Familie, sportlich, was weiß ich, was alles. Und hat diese Lehre gehabt und hat einfach gesagt, was er vor allem in der Ehe, die waren kurz vor der Scheidung, weil er auch modern war und eine Freundin gehabt hat, eine Geliebte, seine Frau ist draufgekommen. Und dann waren sie kurz vor der Scheidung und dann hat er erzählt, was er in Leben verändert hat und in einer Ehe gerettet hat. Und da ist natürlich bei uns dann, da müssen wir jetzt aufpassen. Wir haben die da. Und da sind wir draufgekommen, dass wir Nachbarn haben, die im Wort Gottes lesen schon lange. Und die haben dann angeboten, die haben gesagt, wollt ihr mal in eine Bibelstunde kommen? Ja, nein, das geht nicht, weil ich habe zwei kleine Kinder, wir können nicht gemeinsam. Einer muss daheim bleiben. Ja, dann kommen sie zu uns, wo wir wollen. Ja, passt. Kommt. Wir voll eingekracht die Küche, weil damals noch voll kracht alle. Und diese anständigen Leute haben alles aufgerissen, bevor es gekommen sind, Fenster auf Türen auf, dass sie auch nicht merken, dass wir rachen. Ja, genau, Wahnsinn. Das haben wir ja auch gewusst, dass man das anscheinend nicht da sieht. Oder gar ungesund ist. Auf jeden Fall haben wir mit Erna gemeinsam angefangen, das Johannesevangelium zu lesen. Und wir sind in einem halben Jahr bis zum zweiten Kapitel gekommen, weil das hat uns überhaupt nicht interessiert, das Johannesevangelium zu lesen. Wir wollten einfach, was sollte man tun, dass das funktioniert? Und dann haben wir nur gefragt, haben wir gesagt, darf ich was fragen? Vorher noch. Ja, passt. Die haben uns voll ernst genommen, voll auf uns eingegangen. Und dann hat sich relativ schnell, habe ich gemerkt, wenn das stimmt, was da steht, dann weiß ich jetzt, warum bei uns nichts funktioniert. Das war richtig arg, habe ich gedacht, na Wahnsinn, mit einem genauen Gegenteil, ganz genau in allen Bereichen. Und dann war für mich natürlich wichtig, für mich waren zwei Themen wichtig, wie funktioniert Ehe und wie geht Kindererziehung, weil da bin ich ja völlig gestrochelt da. Und dann ist mir bewusst worden, wie gingen wir heutzutage Beziehungen ein. Ich bin so eingegangen, ich bin vorgegangen, habe meinen Reini gesehen und habe gedacht, der ist cool, der gefällt mir. Dann redest du miteinander und irgendwas. Und das Ziel ist, dass man relativ schnell eine Beziehung eingeht, vor allem eine intime Beziehung. Gell? Und dann geht das so dahin und dann lernt man sie erst kennen. Und dann kommst du drauf und passt überhaupt nicht zusammen. Wir haben völlig unterschiedliche Ansichten von Leben, wir haben völlig unterschiedliche Charaktere, wir haben völlig unterschiedliche Hobbys, wir haben ganz eine andere Sicht von Verantwortungsbewusstsein. Das ist mir so richtig, ist mir das aufgenommen, ich mir dann genau umgekehrt. Weil es im Wort Gottes steht ganz was anderes. Im Wort Gottes steht, dass Ehe heilig ist, dass Sexualität im Rahmen der Ehe heilig ist, dass man mit dem so vorsichtig umgehen muss. Und dann habe ich gedacht, na, wild, das hat mir noch nie wer gesagt. Man hat schon gewusst, dass man das eigentlich nicht tut, dass man gleich, aber das ist eh nicht mehr so tragisch, das ist ja nicht mehr so genau wie früher, haben sie es heimlich getan, jetzt muss man es nicht mehr heimlich tun. Und dann habe ich einen Vers gelesen in der Bibel. Da steht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Jetzt ist mir klar geworden, habe ich jemals mein Herz bewahrt? Was habe ich getan? Ich habe alles zulassen. Ich habe sofort mein Herz geöffnet, weil ich einfach so mit meinem romantischen Kindheitstraum so gesteuert war, dass ich mir denke, ich will das einfach. Ich möchte einen Mann, ich möchte eine Familie und das muss einfach alles so schön sein. Ich habe mich null bewahrt davor. Und dann haben wir nachgelesen, der Reini und ich, wir haben immer geblättert. Wir haben ja nur vorsichtig alle 14 Tage Bibelstunde gehabt. Die haben gesagt, könnt ihr euch das vorstellen? Alle zwei Wochen haben wir gemeint, so schade, am liebsten so, wenn uns jeden Tag kommen. Aber ja, hilft eh nicht, wenn uns nicht öfter wollen. Und dann haben wir jetzt selber daheim gelesen, gell? Und geschaut. Und dann haben wir einfach geschaut, was macht Gott zu Mann und Frau? Was steht da über das? Und mich fasziniert das so. Das ist übrigens meine erste Bibel, immer noch. Habe ich schon mal binden lassen und zuschneiden lassen, aber ja, sie fällt halt immer wieder auseinander. Da sind so viele Seiten drin, so viele Seiten. Und ich habe gesucht und habe keine Anleitung dafür gehabt. Und wenn ich bladel, habe ich immer was gefunden, wo es meinen Themen entspricht. Wo ich mir denke, na gut, dass ich genau das finde, dass das gibt. So ein Zufall. Und dann steht drin, wie man Konflikte löst, wie man miteinander umgeht. Da steht, dass du den anderen höher achten sollst als dich selbst. Habt ihr sowas schon mal gehört? Nämlich, der andere ist wichtiger wie ich. Der Psychologe hat was anderes gesagt. Stimmt nicht zusammen. Dann war das irgendwie so in meinem Kopf. Wenn ich jetzt auf den Reini schaue, dass es ihm gut geht und er das Gleiche tut, dass es mir gut geht, dann passiert was, oder? Dann geht es uns ja miteinander gut. Also wenn ich schaue, er sollte schauen, dass es mir gut geht und ich schaue, dass es mir gut geht. Das ist mir irgendwie, das sind so Aha-Erlebnisse gewesen, wo ich mir nicht so spannend. Das habe ich noch nie so überlegt. Habe mir noch nie so wer gesagt. Und wisst ihr was? Und dann haben wir verstehen dürfen, dass Heiraten Sinn macht, dass das nicht altmodisch ist. Und wenn ich nur an meine Situation denke, wenn es nur unter Anführungszeichen die Absicherung ist, macht Sinn. Und es macht noch viel mehr Sinn, was das mit dir als Mann und Frau macht. Ich werde nie mehr vergessen, wie wir geheiratet haben dann. Das erste Mal habe ich anrufen müssen am Finanzamt und ich habe gesagt, mein Mann. Ich dachte, boah, nehmen wir meinen Freund, mein Lebensabschnittsgefährte, irgendwas. Es hört sich, mein Freund hört sich nicht an wie mein Mann, oder? Das war so schön für mich, denke ich, ist das cool. Und Gott hat sich das ausgedacht. Da sind wir dann draufgekommen, dass das Gottes Plan ist, nicht irgendwer, der irgendwelche Ordnungen schaffen möchte, sondern dass Gott das war und dass das Sinn macht. Dass man Entscheidungen treffen sollte für einen Partner, die ein Leben lang halt, nicht für einen Abschnitt. Weil das was macht mit einem Menschen, wenn es nur für einen Abschnitt ist. Und dann habe ich einfach immer wieder geforscht und geforscht, wie man Konflikte löst, über Sexualität, da steht was über Sexualität, da bin ich, oh, was da drin steht, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Ups, sogar über das redet Gott, da bin ich, spannend. Das ist kein Tabuthema, wenn ich die Mama gefragt habe, Mama, wie ist denn das gegangen? Weil ich habe gehört, da war ich glaube ich so 10, 11, wir haben so einen Ziehsohn gehabt am Bauernhof und dann haben wir gehört, dass man da, was man da tut, dass man Kinder kriegt. Und dann sind wir gegangen, die Mama war im Stuhl, werde ich nie vergessen. Sie steht mit den Gummistiefeln da, und wir laufen. Ich sage, Mama, ich muss dich was fragen. Wie ist das, da, wenn man da ein Kind macht? Wie oft tut man das? Dann sage ich, geh her sofort auf mit so einer Frage. Dann sage ich, ja, aber ich weiß, mindestens zweimal, weil wir sind zwei. Dann hat sie so gelacht, und ich denke, warum lacht sie? Gell, das ist so eine Unsicherheit einfach irgendwie auch gewesen. Und da denke ich mir, das ist so schön, dass Gott so offen redet über all unsere Themen. Und das ist das Intimste, das Persönlichste, das Schönste, was zwischen Mann und Frau passieren kann. Darum redet er drüber. Das ist wichtig für uns. Und leider bin ich da natürlich auch draufgekommen, wie viel ich falsch gemacht habe. Und das war hart. Das war richtig hart. Also ich denke, Wahnsinn. Wie viel war ich selber schuld für diese Miserien, die ich gehabt habe in meinem Leben? Am meisten hat mich einfach dann das belastet und darum kann ich von denen halt so reden, weil das einfach mein Thema. Dann war mir einfach das belastet, diese Beziehungen mit Männern, wo man nicht, das kann man einmal rückgängig machen, das ist passiert, da bleiben Narben hinten. Und das war einfach irgendwie so mein Thema, was das Ganze gar nicht so leicht gemacht hat. Jetzt muss ich mal zwischenfragen, halt es noch aus oder wollt ihr eine Pause machen dann? Geht's noch? Ich will euch nicht jetzt da langweilen oder überfordern, gell? Und dann gibt es eine Geschichte, ich sage immer, das ist meine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, und die darf ich euch jetzt bitte vorlesen. Da geht es genau um so eine Sünderin. Da geht es um mich. Und so wie Jesus mit mir dann umgegangen ist. Das ist so faszinierend. Im Lukas Kapitel 7, ab Vers 36 steht: Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten, das heißt, ist eine Aussage, von hinten, gell, an seine Füße heran, weil sie sich gar nicht traut hat, ihm von Angesicht zu begegnen, weil sie sich geschämt hat. Trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Und drum habe ich noch immer so lange Haare. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt: Lehrer, sprich. Ein Gläubiger, und du musst jetzt echt gut zuhören, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Das heißt, sie hat einfach ihre Dankbarkeit dargebracht, irgendwie für das, dass sie überhaupt sich annähern darf. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben. Denn sie hat viel geliebt, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er sprach zu ihr: Deine Sünden sind dir vergeben. Mir ist klar geworden, dass die Maßstäbe Gottes gut sind. Dass ein Abweichen davon von diesen Maßstäben die Menschen zerstören kann, das habe ich einfach erlebt. Dass dieses Abweichen, das Gott als Sünde bezeichnet, wie wir gerade gelesen haben, den Menschen von Gott trennt. Sünde ist trennend. Und der Wendepunkt für mich, jetzt kommt sie zwar dann wieder drauf, der Wendepunkt für mich war, wie in der Bibel, im Matthäus-Evangelium, folgende Verse gelesen haben, die wir jetzt in Form von einem Lied eben hören werden. Vielen Dank. Egal, ob große oder kleine Vergehen, Gott hasst jede Sünde. Das ist so, das kann man nachlesen. Aber die gute Botschaft dabei ist, okay, ihr schade. Sie können es fertig anhören dann nochmal, gell? Bitte gern, schönen Tag noch. Ja, ja, das passt voll. Ja, genau, der ist zum Anhören, genau. Ich hoffe, dass nicht jeder Grund bin, dass ihr jetzt gehen müsst. Schön, dass du da warst, einen schönen Tag noch, gell? Danke, danke. Danke. Egal ob große oder kleine Vergehen, Gott hasst Sünde. Aber die gute Botschaft, er liebt den Sünder. Das müsst ihr euch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Gott liebt den Sünder, egal was man tut. Und jeder von uns Menschen braucht diese Vergebung, unabhängig davon, was diese Sünden sind. Jeder. Das ist genau der Grund, warum wir ja, das kennen wir ja alle, dass Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Für das war dieses notwendig. Ich weiß, dass Jesus für all meine Schuld bezahlt hat. Dass ich einmal vor ihm stehen werde und er nicht sagen wird, Elisabeth, das war zu viel, das geht nicht mehr. Du kannst nicht bei mir sein. Das wird nicht passieren, weil er das verspricht. Er hat mich reingewaschen von aller Schuld und das weiß ich, weil das da steht. Im Buch Jesaja steht, wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Ich habe erkennen dürfen, dass ich zu Gott kommen kann, so wie ich bin, mit dieser ganzen Last. Gell. Das ist, darum gefällt mir das Lied oder diese Verse vom Lastenträger so, weil das war so ein Rucksack, was ich mitgehabt habe. Das war wirklich eine Last. Meine ganze Vergangenheit war einfach eine Last. Und dann kannst du das abgeben. Ich muss nicht vorher was ändern, ich muss mir nicht denken, jetzt muss ich das lassen und das sollte ich nicht mehr tun, jetzt muss ich anständig werden und was weiß ich, ich darf das nicht mehr denken und schon gar nicht mehr sagen, sondern ich kann einfach kommen. Und das habe ich verstehen dürfen. Und ich habe verstehen dürfen, und das ist das Wichtigste und das ist auch meine Botschaft für euch alle heute, ich habe verstehen dürfen, dass das eine persönliche Entscheidung ist. Gell? Niemand von denen, die euch eingeladen haben, sind der Grund, dass sagen, oder die können nicht sagen, du musst jetzt das glauben, das geht nicht. Das ist eine innere Entscheidung, eine Willensentscheidung aus dem Herzen. Wenn ich das glaube, dann kann ich mich für das entscheiden, dass ich das glaube. Das ist kein Gefühl. Und diese Entscheidung habe ich getroffen. Ich war so dankbar, dass ich mir denke, es gibt eine Lösung für mein Leben. Es gibt es. Und ich habe mich in mein Schlafzimmer hinkniet und habe einfach Jesus alles gesagt, was mir irgendwie in dem Moment eingefallen ist. Und Gott sei Dank ist mir nicht alles eingefallen, weil das war jetzt viel. Das hält jetzt selber gar nicht aus. Aber ich habe ihm alles gesagt, was mich belastet hat. Ich habe ihm meine Sünden gesagt und vor allem, ich habe ihn um Verzeihung gebeten, dass man so laut tut, dass ich das nicht früher erkenne oder dass ich das nicht gewusst habe und dass ich weiß, dass ich so viel falsch gemacht habe und dass ich so viel Schaden angerichtet habe, weil ich habe auch verletzt. Nicht nur ich bin verletzt und enttäuscht worden, ich habe auch verletzt. Und ich habe ihm einfach gesagt, dass ich so gern mit ihm leben möchte, aber dass ich mich überhaupt nicht ausziehe und ich weiß überhaupt nicht, wie das geht und ich bitte ihn von Herzen, dass er mir hilft dabei. Und dass ich einfach das alte Leben hinten lassen möchte. Und im 1. Johannesbrief, in Kapitel 1, Vers 9, steht folgender Vers. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das habe ich einfach angenommen. Ich habe das angenommen, weil Gott das sagt. Er reinigt uns, er ist treu und gerecht. Wenn ich sage, das tut mir leid, das war falsch, das ist ja nicht anders, wie wenn ich heute daheim mit meinen Kindern, die Kinder haben unternehmen oder ich habe meinen Mann daneben und ich sage, bitte, das tut mir voll leid, das ist mir passiert, ich weiß, das war blöd und das war ein Fehler, dann wünscht sich doch jeder Vergebung, oder? Nicht, dass er sagt, nein, deine Entschuldigung nehme ich nicht an. Und Gott ist so anders und es ist egal, wie oft, wenn es immer die gleiche Sache ist, darf ich es jeden Tag sagen. Und deshalb, das fasziniert mich bis heute und ab dem Zeitpunkt, dass ich das da habe, hat sich unser Leben einfach verändert. Da muss ich nebenbei dazu sagen, ich habe das meinem Mann damals, meinem jetzigen Mann, Reini damals nicht gesagt, weil ich habe Angst gehabt, durch das, dass er mit der Wahrheit sich nicht so leicht hat oft, habe ich Angst gehabt, dass ich sage, ich glaube das eh, ich habe das auch da. Weil ich hab gewusst, für mich entschieden, wenn der Reini sich nicht entscheidet für ein Leben mit Jesus Christus, dass ich mich für ihn trennen möchte. Dass ich kann mir das nicht mehr anders vorstellen. Das war für mich klar, das glaube ich, hatte ich auch gewusst. Und irgendwann ist er heimgekommen und hat gesagt, wir müssen reden. Er hat gesagt, er hat heute diese Entscheidung getroffen, er kann nicht mehr anders. er weiß jetzt, dass das unsere Hilfe ist. Und dann, dann war das irgendwie ein bisschen kitschig. Ich sage, ja, das war bei mir ja schon so, ist schon 2 Wochen her. wieder voraus. Nein, das ist kein Spaß, das ist echt. Das war so ernst und das war uns beiden so ernst. Und da haben wir dann einfach unser Leben verändern angefangen. Ich habe gelernt, dass man zu diesem Gott, zu diesem Jesus Christus eine persönliche Beziehung haben kann. Dass das nicht irgendwas ist, wo ich wohin gehen muss, wo sie mir was vorsagen, wo sie alles auswendig runtersagen, sondern dass ich jeden Tag, ich kann mit ihm reden, in der Früh, wenn ich aufstehe, den ganzen Tag, ich kann jede Entscheidung mit ihm treffen, dass das sowas anderes ist, dass er mein bester Freund ist, mein Tröster, mein Helfer in allen Lebenslagen, weil er mich kennt, weil er mich geschaffen hat. Er weiß, wie ich dick, ich weiß ja selber gar nicht oft. Gell? Und dann habe ich dran gedacht, das war so arg. Dann habe ich auf einmal an die Situation damals gedacht, im Krankenhaus, wie ich meinen Buben gekriegt habe, diese unnatürliche Kraft, wo immer damals denkt, der Hannes ist bei mir, und das hat mir jeder gesagt, der ist bei dir, wer es sehen, und auch wenn du es nicht siehst, der ist da und so weiter, das habe ich angenommen damals. Dann habe ich mir gedacht, nein, das war nicht der Hannes. Da hat ein anderer auf mich geschaut, warum ist es mir da so gut gegangen, warum habe ich so eine Freude gehabt mit meinen Kindern und warum hat er das Umfeld, da hat alles gepasst, gell? Und dann habe ich einfach auch das erkennen dürfen, dass, na steht in Wort Gottes steht, dass er im Besonderen auf die Witwen und Waisen achtet. Das müsst ihr euch einmal vorstellen. Dann habe ich gedacht, okay, das war so. Ich habe es geschafft, ich habe es trotzdem geschafft, er hat mich durchtragen, nur habe ich es nicht erkannt, wer mir da geholfen hat. Dann ist die Geschichte gekommen mit meinem leiblichen Vater. Gell? Das war immer noch ein Thema, wo ich mir denke, ich habe ihn immer noch nicht kennengelernt. Er hat mich immer noch nicht besucht, er hat noch nie gefragt, wie es mir geht und wo bist du überhaupt. Dann gibt es im 2. Korintherbrief einen Vers und das hat mich über die Massen fasziniert. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein. Und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Das müsst ihr euch vorstellen. Und dann habe ich gedacht, und es ist alles gut. Ich habe einen Vater, das ist nicht mein irdischer Vater, der kommt und mich um Verzeihung bittet, der kann nichts mehr gut machen, weil er war einfach nicht da. Aber ich habe viel einen größeren Vater, eben genau den, der mich kennt, von innen außer, der jedes Haar an meinem Haupt kann erzählen. Das war so befreiend und ab da war das für mich erledigt, dieses Thema. Ich habe das nie mehr gehabt, bis heute nicht, dass ich mir denke, ich möchte das unbedingt. Inzwischen ist mein Vater verstorben, leider und leider war nichts möglich, gell? Aber ich habe das nicht mehr, dass ich mir selber so laut und dass ich mir denke, ich habe kein Foto gehabt, den war ich einfach wurscht, der ist einfach gegangen. Das habe ich nicht mehr, das ist gut, es ist alles gut. Gott hat meine Wunden geheilt. Er hat nicht nur mir alles vergeben, sondern er hat mir einfach ein neues Leben geschenkt. Nicht das, was ich mir als Kind vorgestellt habe, weil das war nicht mehr möglich, diese romantische Geschichte. Gell? Aber viel Besseres. Ich sage euch, mein Leben ist so viel besser geworden und wir haben schon viele Sachen seit dieser Zeit auch erlebt, die nicht einfach waren. Und was für mich wichtig war, wir haben gestern am Abend ein Gespräch gehabt und da merke ich dann, gell, wie man als Mensch auch denkt. Wir haben über wen geredet, da hat es geheißen, die Frau hat 2 Kinder von 2 Vätern. Ich habe 4 Kinder von 3 Vätern. Und wisst ihr was, ich habe mir das vor 20 Jahren, hätte ich das nicht rausgebracht aus meinem Mund. Ich habe mich so geschämt. Weil man denkt, das will man nicht. Wer will denn das? Welche Frau will das? Wollen wir alle nicht, oder? Da sind wir uns einig, glaube ich, dass sich das niemand wünscht. Man will, wenn man Kinder kriegt, einen Mann dazu haben, einen Vater dazu haben, der einen liebt, der die Kinder liebt, wo das Leben funktioniert. Aber es war halt einfach nicht so. Und das war für mich schon dann noch immer, das war noch, schon noch da, gell, wo ich mir denke, boah, warum habe ich das nicht früher gewusst? Ich hätte das auch gern anders gehabt. Ich meine, dass der Hannes gestorben ist, habe ich nichts dafür können. Aber für die anderen Situationen schon. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich heute da stehe und diese Freimütigkeit auch haben darf. Dass ich auch sage, ich traue mir das einfach sagen, ich bin so. Ich bin Elisabeth Waldbauer, ich bin Mutter von 4 Kindern von 3 Vätern, es hilft nicht. Das ist nicht schön und mit dem Punkt nicht bei euch, aber es ist so und Gott hat was daraus gemacht. Und wisst ihr, was er daraus gemacht hat? Er hat mir durch seine Vergebung wieder eine Würde zugesprochen. Weil er einfach sagt, das ist alles hinten. Die Sünden sind vergeben. Und ich werde diesen nie mehr gedenken. Das ist für Gott vorbei. Die Menschen, wenn ich in meinen Ort komme, in Schwarzach, wo ich aufgewachsen bin, die sehen mich immer noch aus, das Bauerndirndl, die Donner so ein schräges Leben geführt hat. Die, die meine Geschichte nicht kennen, natürlich. Und es ist berechtigt. Das möchte ich gar nicht schlecht reden, weil da ist es mir auch so gegangen, dass ich mir denke, boah, das ist ein bisschen wüde. Aber Gott ist so anders. Und da gibt es auch so einen tollen Vers im 2. Korintherbrief, da steht, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und jeder Tag ist für mich ein Wunder. Dass Gott aus so einem Leben von uns zwei, von Rennen, von mir sowas machen kann, das kann man fast gar nicht glauben. Ein Großteil, also ein Freund von uns ist Arzt im Schwarzacher Krankenhaus, der hat jetzt einmal gesagt, er hat mit einem Pfleger aus dem Krankenhaus ein Gespräch gehabt, der kommt aus Großteil. Und dann hat ihm der erzählt, der Reini Waldbauer ist sein Freund, hat uns Arzt, der ihm verzählt. Gestern war ich, was weiß ich wo, mit meinem Freund, mit dem Reini Waldbauer. Ich sage, was? Das ist dein Freund. Er hat gesagt, ja, das ist der. Vom Verbrecher zum Bischof. Weil da hören sie ja dann, dass ja da mein Mann anscheinend da in der Gemeinde irgendwas predigt auch noch und was sagt von aus der Bibel und hat seine Decke. Und dann denke ich mir, zuerst denke ich, boah, gemein. Und dann denke ich, eigentlich ist es schön. Eigentlich ist es schön, oder? Ist besser, als wer sagt, aha, mit dem Verbrecher warst du unterwegs. Nein. Die haben irgendwie das schon gesehen, dass da was anders geworden ist. Gell? Das ist schön, sie verstehen es halt nicht, wenn sie es fragen, aber dann denke ich, eigentlich ist es ein Kompliment. Und wir sind halt so Menschen, wir sehen halt auch gern das noch, was wir alles noch im Kopf haben von Menschen. Genau, aber wie geht das dann weiter? Gell? Jetzt haben wir diese Entscheidung getroffen, beide, und jetzt halte ich euch nicht mehr lang auf, jetzt bin ich bald fertig. Wir haben diese Entscheidung getroffen, aber wie schaut das dann praktisch aus? Weil wegen denen sind wir ja trotzdem die gleichen Menschen mit unseren Schwächen und was weiß ich was alles. Aber wir haben einfach auch Unterstützung gekriegt, unser Leben zu ordnen. Wir sind in die christliche Gemeinde in St. Johann gekommen, wo diese meine Gitarrenfreundin da hingeht. Da sind wir dann eingeladen worden, dann haben wir uns das, so wie ich es heute eingeladen habe, sind wir als Ehepaar mal eingeladen worden. Und haben uns das da angeschaut. Und diese Glaubensgeschwister aus dieser Gemeinde haben sich gescheit ins Zeug gehauen. Weil wir haben so eine Baustelle gehabt. In allem. Die haben uns richtig unterstützt. Wir haben voll viel Hilfe gekriegt. Wir haben 5 Jahre lang die Schulden vom Rhein einmal zurückzahlen müssen. Und als erstes haben wir geheiratet. Das war mein erste Ordnung schaffen in unser Leben. So, wir wollen das nicht mehr. Gut, gefällt das nicht? Gut, so, das muss man richtig verstehen, dass das so etwas Besonderes ist. Ehe ist so etwas Besonderes. Das ist nicht, das ist altmodisch. Gott denkt sich was dabei. Und dann wollten wir es richtig machen. Eine Chance noch im Leben haben wir gehabt, dass wir es richtig machen. Dass wir unsere Kinder später sagen können, schau, da haben wir es dann erkannt und dann haben wir anders da. Und dann ist es besser gewesen. Dann ist das halt alles so dahingegangen. Gell? Mein Mann hat lernen müssen, Verantwortung zu übernehmen. Das war ja nicht so leicht. Ich war die Selbstbewusste, was ich mir überhaupt von ihm was sagen lassen habe. Und er war der, was bei jeder Gelegenheit dahingegangen ist. Und da braucht man schon Unterstützung. Es dauert eine Zeit. Es ist nicht von heute auf morgen alles super gut gewesen. Aber wir haben Hilfe gehabt und es hat sich verändert. Und dann habe ich meinen Job aufgegeben, weil ich war ja immer noch die selbstständige Finanzberaterin. Gell? Dann habe ich meinen Job aufgegeben, nicht, weil man als christliche Ehefrau nicht mehr arbeiten darf. Aber ich habe so einen Nachholbedarf gehabt bei meinen Kindern und ich meine, jetzt sind sie dran. Und bin daheim geblieben. Und das war so erfüllend. Ich sage, jetzt bin ich jetzt auch wieder berufstätig, die Kinder sind erwachsen. Das war die schönste Zeit in meinem Leben. 10 Jahre lang habe ich mich mit nichts anderes beschäftigt, wie mit meinem Mann, mit meinen Kindern. Ich wollte eine gute Ehefrau sein und ich habe nicht seine Musik gehört, was ihm gefällt, sondern immer nur die, was mir gefällt. Aber ich habe das da, was Gott sagt. Ich habe ihn höher achten versucht, in aller Schwachheit, mit Fehlern natürlich immer wieder. Aber ich habe das da und ich habe gemerkt, da wird alles anders. Es war alles anders. Auf einmal ist das schön. Wir haben ein Ritual gehabt, ich habe jeden Tag von der Arbeit gekommen, dann war Cappuccino-Zeit. Die Kinder haben Ruhe gemessen und dann war einmal unsere Zeit. Und wir haben miteinander das Wort Gottes gelesen. Das ist das Erfüllendste, was du da hast, das Ehepaar. Bis heute. Und natürlich war das nicht einfach 5 Jahre Schulden zurückzuhalten. Mein Mann hat noch einiges zum Eingestehen gehabt. Er ist zur Polizei gegangen, hat Selbstanzeige gemacht für Sachen, was niemand gewusst hat, was alles passiert war. Und ich habe nicht gewusst, ob sie nicht wieder einsperren. Aber wir haben gewusst, wir wollen es. Weil Gott sagt, wir sollen ehrlich sein. Und Gott hat was Gutes draus gemacht. Das ist dann gar nicht so schlimm gewesen, wie wir gemeint haben, wie es ausgekommen. Und dann hat uns Gott beschenkt mit 2 weiteren Kindern. Ich habe es gesehen, wie ihn reine Kinder gleich noch. Ich habe gesagt, eins sage ich dir gleich, Kinder kriege ich sicher keine mehr. Weil ich muss schauen, dass ich meine 2 groß kriege, weil das ist ja schwer genug. Und dann hat die einmal damals gesagt, das werden wir dann schon sehen. Also mein Mann, wenn es einmal kennenlernt, er weiß schon, was er will. Gell? Das ist, glaube ich, so. Genau. Und dann haben wir nur 2 Kinder gekriegt. Nicht, weil er mir das gesagt hat, weil ich mich unterordnen muss, sondern weil es einfach dann ganz eine andere Basis war. Dann haben wir gesagt, eigentlich passt es. Es passt einfach. Und wir sind froh, dass wir es haben. Genau. Und dann haben wir erleben dürfen, wie anders das ist. Auf einmal hast du Kinder, ein Neugeborenes und eine Anleitung, wie man Kinder erzieht. Gott gibt Anweisungen in seinem Wort, wie man Kinder erziehen kann. Gell? Dass man sie lieben muss, aber dass sie eine Führung brauchen, dass sie Grenzen brauchen, alles Mögliche. Ich bin früher oft zu Kindererziehungsvorträgen gerannt, weil man denkt, ich brauche Hilfe, ich schaffe das alles nicht. Das ist gut alles daneben. Die dann nicht, was ich sage und dann werde ich laut und dann schreie ich mir dumm und... Und dann hat meine größere Tochter, die ist sehr intelligent, die hat dann zum Buben gesagt, Janis, die Mama geht heute Kindererziehungsvortrag, aber eine Woche, und dann ist eh wieder alles gleich. Die hat das genau gewusst, da probieren wir wieder was aus, festhalte Therapie nach Marianne Angolanza, konnte ja auch alles verzählen. Eine Woche später, nein, das funktioniert nicht, ich kann es lassen. Und auf einmal hat es funktioniert und war alles anders. Und meine große Tochter war ein geprägtes Kind von dem Erlebten. Gell? Die war nicht einfach, ist ja klar. Zuerst die Trennung für den Papa, dann der Tod vom Hannes, dann ist der Bub auf die Welt gekommen, den sie eigentlich auch nicht wollte, weil sie das da sein wollte. Und die Trauer von mir, die hat sehr viel mitgemacht. Gell? Und dann haben wir echt mit Hilfe des Wort Gottes einfach das geschafft, dass wir einer ganz was anderes mitteilen können und sagen können, was uns hilft. Dass ich einer sagen können, du bist nie allein, egal wo du bist. Die hat so eine Verlustangst gehabt, die ist nur an mir gehängt, 10 Jahre lang. Sie ist nur an meinen Rockzipfel gehängt, die war nicht einmal zu einer Geburtstagfeier von einem Kind gegangen. Gell, weil sie so geschädigt war. Und dann habe ich einfach sagen können, schau, Selina, wenn du da hingehst, du bist nicht allein, der Herr Jesus ist bei dir. Du bist nicht alleine. Halt dich an ihm fest, wenn du schier wird, wenn du fährst, wenn du allein fühlst. Denk dran, er ist da und red mit ihm. Und das ist so schön gewesen. Das hat alles sich verändert, aber ihr. Und das heißt nicht, dass wir heute keine Sorgen haben und keine Probleme mit auch Sorgen, auch mit unseren Kindern Sorgen. Die haben nicht immer wegen dem alles zu tun, was wir wollten. Gell? Aber es ist ganz eine andere Basis. Und wir wissen, wo wir nachschauen, wo wir wieder mal abdriften. Wir sind uns heute in der Früh verfahren. Ganz kurz, einen ganz kurzen kleinen Weg, obwohl der Mann von der Birgit hat uns gesagt, wie wir fahren müssen, haben wir natürlich nicht da, weil ich nicht gescheit geschaut habe, weil ich quack im Auto. Und dann haben wir heute über das geredet, wie schnell durch so einen kleinen Fehler, durch einen Mini-Mini-Fehler, weil du einmal falsch abbiegst, kannst du irgendwo hinkommen. Kannst du sagen, dass wir gar nicht da waren jetzt. Weil wir halt das Navi gehabt haben. Gell? Und so haben wir im Leben einen Gott, der uns dann wieder zurückbringt, gell? In die richtige Ebene, wo wir hin müssen, in den richtigen Raum und in den richtigen Ort. Und ich konnte dialogisch echt, das konnte jetzt mir jetzt zerreißen, ich konnte euch dialogisch überhaupt nicht alles ganz gut erklären. Ich kenne das Wort Gottes, ich lese es, aber ich bin jetzt nicht die sage, ich kann da alles aus und kann alles belegen. Aber ich kann euch sagen, ich habe eine lebendige Beziehung zu meinem Herrn. Und durch das, was ich mit ihm schon erlebt habe und was ich täglich erlebe, kann mir das niemand absprechen. Mein Erlebtes kann mir niemand absprechen und da kann mir niemand abbringen davon. Gell? Und auch wenn man vielleicht diskutieren kann, da steht so und da kann man das nicht so auslegen. Nein, man kann es so auslegen, aber ich kann euch nur sagen, was ich erlebt habe, dass Gott aus unserem Leben so etwas Wunderbares gemacht hat. Und eben wie gesagt, mich macht das glücklich, dass ich meine Kinder was anderes mitgeben kann. Gell? Wie materielle Dinge, oder man sorgt eh für die Kinder, aber es geht halt auch nicht alles. Und dass man ganz andere Werte vermitteln darf. Und Werte sind wichtig. Und gerade in der heutigen Zeit, wo so viel so irritiert ist. Gell, man hat so viel Info und alles hört sich logisch und denkst dann, aber eigentlich, wenn ich so tue, wie ist das dann? Und keiner weiß so richtig. Aber auch meine Kinder müssen sich selber entscheiden für diesen Glauben. Gell, ich kann jetzt nicht sagen, du musst das glauben, weil du bist meine Tochter und du musst gehorchen. Sondern ich kann nur sagen, so wie ich euch heute erzähle, kann ich meine Kinder erzählen und dem viel mitbekommen, dass sagen, dass das ist eine gute Entscheidung, das ist die beste Entscheidung, was du im Leben treffen kannst. Und dann wird sich vieles ändern. Und das Beste kommt wie immer zum Schluss. Ich habe mir damals, wie wir angefangen haben im Wort Gottes, habe mich nicht so interessiert für das, was ist nach dem Tod. Weil für mich war Tod aus. Habe ich nicht so nachdenkt drüber. Gell? Obwohl ich Erfahrung gemacht habe mit Tod, ist interessant. Und dann ist im Lesen, das war Gottes, kommst du auf einmal drauf, dass es ja da um viel mehr geht, wie um das Leben da, um das Irdische. Da kriegt man super Hilfestellung, wie wir gerade gehört haben. Aber was ist danach? Was ist denn danach, wenn das Leben halbwegs gelingt oder nicht gelingt oder schon gelingt und schön ist oder nicht schön ist? Was ist danach? Irgendwann müssen wir alle gehen, da alle. Da war früher, da war später, da war durch Krankheit, da war plötzlich irgendwas. Und durch das, dass ich nicht religiös war, war das auch kein Thema für mich. Gell? Und dann bin ich draufgekommen, was im Wort Gottes steht, dass wir eine Hoffnung haben, weit über das Leben hinaus. Und eigentlich geht es hauptsächlich um das. Dass weder der richtige Partner, nicht die Kinder, nicht die Karriere oder sonst irgendwas die Erfüllung sind. Sondern wir ein Leben mit Jesus Christus haben dürfen in Ewigkeit. Weil durch Glauben bist du errettet, so steht es im Wort Gottes. Durch Glauben sind wir errettet. Und das ist das, und jetzt bin ich am Schluss, was einfach meine Seele aufblühen lassen hat, was mein Frühling seither ist und bleibt. Ich habe immer Frühling, auch wenn Winter ist. Und das ist das, was mir einfach, ich wünsche mir das so sehr für euch, auch wenn wir uns nicht kennen, die Großteil nicht kennen, ich wünsche mir das so sehr für euch, dass ihr das erleben dürft in eurer Art und Weise, was Gott für euch vorgesehen hat. Dass ihr das annehmen könnt, dass ihr das glauben könnt und dass ihr dass das zum Guten ist in diesem Leben und weit darüber hinaus. Das ist mein Anliegen und darum stehe ich heute da und ich freue mich und danke noch einmal, dass ich jetzt so lange, es war sehr, sehr geduldig, so lange zugehört habe und wir dürfen das Ganze jetzt noch mit einem Lied abschließen. Weiß ich nicht, Birgit, sagst du noch einmal Abschiedsworte, da sollte ich jetzt dann gleich auch noch einmal bedanken an euch, bitte alle aus dieser christlichen Gemeinde da in Hutturm. Vielen Dank für alles, was ihr da habt. Es ist so besonders und das ist wie eine Hochzeit. Das ist nicht umsonst, denn ich weiß, dass ihr das gleiche Anliegen habt für diese eingeladenen Frauen, dass man einfach diesen Herrn kennenlernen darf und in sein Herz lassen darf und dass eure Seele aufblühen kann. Dankeschön.